So, liebe Freunde, da bin ich wieder mit einer neuen Folge meines Podcast Away. Und heute geht es noch einmal um die Geschichte Germaniens. Dafür ist nochmals der Autor Rainer Schulz bei mir zu Besuch und in den folgenden zwei Gesprächen geht es konkret um die germanische Ursprache und um sein neuntes und letztes Buch, welches am 23. Januar 2023 erschien. Ich wünsche euch also abermals interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Und jetzt geht's los. So, Rainer, ich freue mich, dass du nochmal zu uns gekommen bist zum Besuch. Und du hast uns ja mal was mitgebracht, ein paar interessante Informationen hast du ja angekündigt, weil wir beim vorigen Mal ein bisschen was vergessen haben. Und zwar wollten wir uns heute nochmal über die Ariogermanische, über die Ursprache uns unterhalten und über das ganze Althochdeutsche, was wir in der alten Literatur irgendwie finden und was ist es, was du uns da noch unbedingt erzählen wolltest, was ganz wichtig ist?
Ja, die Ursprache, also die ariogermanische Ursprache, ist ja europaweit gewesen. Ich hatte es ja mehrfach angekündigt, in dieser Nordisch, dass die gesamte europäische Sprache eben Althochdeutsch, Altnordisch war, Altenglisch heute, Altsächsisch finden wir es immer noch. Und die hat sich ja dann in unserer, ist ja dann eine Vorwegnahme der Runen aus der Runenedda, also die Runensprache, die wir hatten damals, woraus sich dann diese Ursprache entwickelt hat und aus der Ursprache dann wieder diese althochdeutsche Sprache, wie wir sie damals noch vorgefunden hatten. Und mit dieser althochdeutschen Sprache können wir ja alle speziell mal Ortsnamen enthehlen, entkahlen, ja, wenn wir wirklich ein altes althochdeutsches Wörterbuch haben, also nicht von 1900 und auch wenn es geht nicht von 1800, sondern wirklich alt.
Also von 1700.
Ja, da stehen noch ganz anders, da steht noch drin Saal gleich Heil und sowas, ne? Und Leibniz-Zeit, wie gesagt. Mit der Ursprache können wir dann alle Probleme lösen, da steht alle drin, alle Wörter vor und rückwärts erklärt, wie sie uns gegeben hat, wie wir sie bekommen können. Zum Beispiel Guido von List, eben die Ursprache der Ariogermanen.
Also was heißt jetzt vorwärts und rückwärts? Also, dass man
er hat jedes Wort vor und rückwärts erklärt. Zum Beispiel A und Ra.
Mhm. Okay.
Hat die gleiche Bedeutung. Wir finden das ja zum Beispiel im Fa, Ra, O. Gleich Sonnengezeugt. Ne? So, also es ist egal, Ra oder A, beides ist die Sonne, sozusagen. Ne? Mhm. Und das hat sich natürlich dann im althochdeutschen Sprachgut und in der Literatur überall, in den alten Offenbarungen des Johannes, ne? in der gotischen Bibelübersetzung oder Nibelungenlied, Edda, überall hat sich das erhalten. Natürlich dann verhehlt, verkahlt, nur für die Eingeweihten verständlich. Und ich habe zum Beispiel in meinem Muldentalbuch, die Ting- und Kultplätze des Muldentals, habe ich ja auch über 130 Ortsnamen beschrieben, die dort eben ansässig sind, von Kolditz über Rochlitz nach Leisnig, Grimma, Großboden, die Tschopau entlang, ganz wichtige Anlagen, die Burg Kriebstein und die ganzen Burgen. Die Abbildung habe ich von Tingkreuzen, von der Tingsäule hier auf diesem Buch. Das ist in Dümlitzwald, da ist alles noch komplett original erhalten. Die Tingsäule, der Opferstein, der sogenannte Zeugungsfelsen, die Sonnenscheibe. Es ist alles dort und diese ganzen Flurnamen sprechen eine eindeutige Sprache eben. Ne? Und da habe ich natürlich auch Rochlitz zum Beispiel drin. Ne? Roch gleich richten, Gericht. Also ich habe in meinen hier drin in diesem Buch, was 330 Seiten hat, ja nicht nur die Tingkreuze abgebildet, sondern auch dann die Ortsnamen richtig gestellt unter dem Rotorden dann. Rot, Riet, Rut, Rat, Rot, gleich Recht. Also die fünfte Rune ist ja die Riedrune. Ne? Mhm. In jedem Dorf finden wir heute noch eine, der heißt Rotmann. Oder egal ob mit TH oder OU geschrieben, er ist immer der alte Rechtsmann. So lange hat sich das dann in den Familiennamen erhalten, niedergeschlagen. Und natürlich Rochlitz, ne? Genauso der Erzbischof Dietmar von Merseburg, ich sagte es schon, war der Beiname Rocheliti. Liti sind die Leute. Ja. Ne? Und Roch ist der Richter. Also er hieß Volksrichter, sein Beiname. Oder Richter des Volkes. Ne? Liti, man kann das überall nachlesen, dass die Bezeichnung der Leute waren Liti.
Also und Rochlitz wäre dann Roch das Volksgericht.
Genau, Volksrichter, Volksgericht. Und dasselbe finden wir an der Mulde in Rochlitz, hat die gleiche Bedeutung. Wir finden es in der althochdeutschen Dichtkunst. Deswegen sagte ich es eben unter im Nibelungenlied, nachdem Siegfried ermordet worden ist, spricht Grimhild im Rosengarten, ich werde es rochen, so es sich richten lässt. Mhm. Oder sobald es sich richten lässt, rochen, rächen, Gericht. Luther schreibt, die Sünden der Väter werden gerocht. Und wir lesen weiter, die armen Sünder werden am Galgen den Raben zum Fraße gerocht.
Okay.
Ja, und denk und mal zurück an deine Oma. Was hat sie denn gesagt, wenn sie ist, um 7 bist du da und du kamst, also ich, vom Fußballspiel um 8 mit knallrotem Kopf, stand die Oma am Balkon oben und sagte, komm du mir noch hoch. Aber da rocht's im Karton.
Daran kann ich mich auch erinnern. Und meine Eltern, die haben dann, mein Vater hat manchmal dann noch gesagt, es qualmt in der Kiste.
Ja, ist er.
Weil wir hatten ja nur in Zentralsachsen, sage ich mal, mit dem, es raucht im Karton. Mhm. Das klingt ja auch wie Rauchen.
Ja.
Es raucht im Karton.
Ja, es raucht, ganz genau.
Und wenn jetzt überhaupt einer auch Zigarette raucht, dann sagst du, der raucht.
Ja.
Und das hat auch mit dem Rochen gar nichts zu tun. Im Grunde.
Es hieß eben ursprünglich mit O, rochen gleich richten, Gericht strafen. Mhm. Ne? Also so muss man das vorstellen, dann gibt es einen wunderbaren, ich habe es auch wieder niedergeschlagen, abdokumentiert, der Wahlspruch des französischen Adels, der Richter, die über Jahrhunderte waren, ja. Lautete, ich habe ihn abgebildet, König bin ich nicht, Prinz will ich nicht sein, ich bin Rohan, gleich Richter.
Rohan,
also Rohan.
Wie hier beim Herr der Ringe.
Genau,
die Burg Rohan.
Genau. Es ist ja, Herr der Ringe ist ja wunderbar die ganze gesamte germanische Geschichte dargestellt. Besser kann man es ja gar nicht machen, die ganzen Namen. Natürlich muss man da schon aufpassen, dass man nicht in den Versuch kommt, das als Kinderfilm zu deklarieren.
Nee, das geht's.
Also das da mit dem Kriechtier und so, gut, das lassen wir mal weg. Aber alles andere, die ganzen wunderbaren spirituellen Gespräche und die Namen, ist alles ganz eindeutig. Ne? Ja. Also ganz wunderbar. Das Schlimme an dieser ganzen Sache, wie ich eben auch hier dokumentiert habe, ist eben, dass dann heute solche Orte wie Rochlitz eben bezeichnet wird, kommt aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie Fels. Okay. So weit sind wir heute gekommen, obwohl alles eben in dieser althochdeutschen Literatur vorhanden ist. Es ist alles da, man braucht nur mal reinzuschauen, um es zu sehen. Aber was willst du machen? Die Slawenlegende ist nun mal da. Ne?
Und jetzt, ich meine, das ist zwar mitten in Sachsen, und ich bin ja auch, wir sind ja mitten in Sachsen, aber Rochlitz selber war ich jetzt tatsächlich noch nicht. Wie sieht es dort aus? Findet man einen Felsen, auf den sich das eventuell beziehen könnte?
Natürlich liegt das alles auf fälschischem Grund.
So, okay.
Aber wir müssen ja gucken, was der Name Roch, Rot, Ried, Rad, Hut, wo das herkommt. Die ganzen Rotorte. Ich habe im Ortsnamenbuch ungefähr 100 Orte mit Rot oder wo in der zweiten Silbe Rot da drinne ist. Rot, Rug. Es gibt auch die Rügegerichtsbarkeit. Ja. In 1936 hat ein Dresdner in Leipzig seine Doktorarbeit eingereicht, seine Dissertation zur Doktorerteilung der Doktorwürde. Und er hat eine Wahnsinnsarbeit über die Rügegerichte in Sachsen geschrieben. Das liegt alles in den Bibliotheken, natürlich schön verschlossen, ne? Musst nachfragen, ne? Hat er die gleiche Bedeutung. Rüge, Raken, Rogen oder zum Beispiel in den Namen Regensburg hat natürlich nichts damit zu tun, dass es dort viel geregnet hat früher, sondern Regen kommt von Althochdeutsch Ragan, gleich Rad. Genauso die Regensburg bei Blankenburg ist auch die gleiche Bedeutung. Ne? Also es ist alles da, es wird eben schön verfälscht oder teilsweise der Volksmund, teilsweise absichtlich, wie unsere gesamten Ortsnamen lüge. Wir haben ja 70% aller unserer sächsisch Brandenburg bis zur Ostsee hoch, runter nach Bayern, Ostösterreich, alles slawische Namen. Ne? Und die Deutung unseres Slawen-Namensdeuter heißt da immer so, kommt aus dem Slawischen und heißt wahrscheinlich so viel wie.
Also das heißt, keiner weiß es genau, man vermutet bloß.
Genau, man vermutet es dann, kommt, also erstmal das aus dem Slawischen kommt erstmal ganz klar. Ich sage immer, bringt mir bitte einen einzigen slawischen Namen. Die heutigen Slawen haben ja nichts mit den Sklaven zu tun, die Ostgermanen, wie sie bezeichnet wurden. Was sich dann im 13. Jahrhundert dort abgespielt hat mit der Vermischung der germanischen Stämme mit den Turanern und dann wieder aus Asien dieses Völkergemisch der heutigen Slawen, obwohl die immer noch 30% deutsche Wörter in ihrer Sprache haben, ne? Ist ja was ganz anderes und man dreht es ja um und man sagt ja umgedreht, wir haben die slawischen Namen, dann schaust du mal in die Flurnamen, das ist ja nun die absolute Wahrheit, sind die Flurnamen, ist ja nun, die sind ja nun eindeutig. Althochdeutsch ist ja, jeder Name ist der Religion, beziehungsweise sind Rechtsaltertümer wie jedes Wappen. Und so haben wir dann diese 70% angeblichen Slawennamen. Ne? Und 70%, wie gesagt, deuten sie als kommt aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie Sumpf und Moor. 70% unserer Ortsnamen. Also sie wissen gar nichts. So viel wie Sumpf und Moor. Also kannst du, ich habe ja, wie gesagt, ungefähr 1000 sächsische, brandenburgische, thüringische, mecklenburgische Namen in Österreich, Bayern. Überall dasselbe, 70% Sumpf und Moor. Auch so zum Beispiel bei unseren berühmten Grimmer. Ne? Also, kennst du Grimmer?
Ja. Grimmer kenne ich, aber gut, ich bin tatsächlich nicht in jeder, ich war schon mal vor vielen Jahren. Ich kann mich jetzt aber nicht wirklich daran erinnern, wie es dort aussieht.
Also bisschen, du kommst bisschen, die Autobahn runter und fällst. Du fährst runter in den Kessel, links und rechts schon die Felsen.
Okay.
Der Ort auf Felsen, auf Granit gebaut. So, Sumpf und Moor. Ne? Die Silbe Krim soll Sumpf und Moor bedeuten.
Ah, ja.
So, na gut, das sind Felsen. Und dann haben wir Krimme bei Zerbst. Da wird der gleiche Wortstamm Krim als Felsentempel gedeutet.
Ach guck.
Ja, das gibt's. Und dann gehen wir mal südlich, zum Beispiel nach Großgrimmer in Thüringen.
Ja.
Da ist diese Krim das Lieblingspferd des Ortsgründers.
Ach guck.
Steht alles hier drin. Ich hab's also ja nur abgeschrieben
auf
ihrer Ortschronik. Ne? Also das sind 100 Kilometer nach Süden und 100 Kilometer nach Norden und drei verschiedene Deutungen von Krim. So, was nun? So, also dann schauen wir natürlich mal in die Edda rein. Also erstmal, dann finden wir natürlich dann Krimmenburg, Krimmenstein bei Gotha. Da ist auf einmal keine slawische Deutung mehr. Und dann gehen wir in die Schweiz und da finden wir häufig, also massig, diese Krim-Orte. Und da kommen sie plötzlich aus dem Keltischen, Römischen, ja, alle bestens erhalten die Namen. Ne? Also Krimmenstein, nehmen wir mal die slawische Deutung, Krimmenstein, wird Stein ist klar. Und wenn Krim Sumpf bedeutet, bedeutet das der Stein im Sumpf oder der Sumpf auf dem Stein. Ne? Muss man sich mal schon vorstellen, was die ihren eigenen Vorfahren andeuten heute. Also wir behandeln unsere Ahnen als total Idioten. Ne? Also, sie bauen einen neuen Ort, ein neues Dorf. Und jeder denkt sich doch nun, also wir würden jetzt neu siedeln. Ne? Du machst jetzt wirklich mal auf dem Feld, legst ein neues Dorf an mit Wegen, Straßen, Spielplätzen, Häusern und alles. Und nun brauchen wir einen Namen. Mhm. Ja, dann gibt es vielleicht Vorschläge. Ne? Man will den schönsten Namen für sich haben. Und die haben den damals Moor genannt und Sumpf. Ja. Schon alleine das, man muss ja bedenken, die Slawenlegende wird ja erst seit 1850 in Schulen gelehrt. Unsere Namensdeuter sind 1870 etwa richtig aktiv geworden und haben sich damals den ganzen Blödsinn ausgedacht. Sie waren ja schon umerzogen. Ja. Heute wird eifrig weiter da rein gebuttert in dieses unhaltbare, also wie soll man sagen, Nietzsche würde sagen, indizierte Irre. Ne? Also man kann ja das gar nicht mehr anders bezeichnen. Ne? Schauen wir mal in die Edda rein und da finden wir schon die Lösung.
Aber wer macht sich die Mühe und guckt nach der Lösung oder denkt überhaupt darüber nach? Es wird abgelesen, nachgeplappert und dann...
Die das normalen Heimatvereine plappern es leider nach, ohne in die Tiefe zu gehen. Ja. Und ich kann ja auch nur nicht 2.500 Gemeinden anrufen, die ich angerufen oder abgeschrieben habe, tauchen ab. Mhm. Wie Zittau zum Beispiel, weil sie keine Antwort wissen. Mhm. So, was wollen sie denn noch sagen? Sage ich mal so. Mhm. Aber wir schauen jetzt in die alten Schriften und da finden wir doch Grimm. Ja, also Grimm, der Grimmige ist ein Beiname Wotans.
Isegrim?
Ja, da haben wir. Danke! Isegrim, was sagt uns denn das aus in der Tierfabel der Wolf? Ne?
Ja.
So, ist es jetzt der Sumpf, oder? Also, ich meine, es ist ja eigentlich so leicht.
Ja.
Wir schauen mal nach, wie hieß denn der Ort nun in die älteste Erwähnung. Wir haben ja in Baden-Württemberg und im Weserland haben wir teilweise Aufzeichnungen aus 8. Jahrhundert noch.
Mhm.
Ne? Da steht es ja da. Ne? Und wir haben hier ja die meisten nur so 800, 900, vielleicht mal 1000 Jahre alt. Wenn wir Glück haben in Kolditz, hab's hier drin, steht der althochdeutsche Name noch, wie er hieß. Ne? Aber das ist ja, handelt sich in diesem Fall dann immer um Obergerichte. Also wo es nicht hier um Karnickeldiebstahl ging, wie in den Dorftings, ne, Gemeindeamt, Dorfknatsch, war ja damals genauso wie heute, sondern es ging ja um Hals und Hand, also die Blutgerichte. Ne, und da deswegen die Krimorte, eine Bezeichnung, andere haben ja wieder, wir haben ja die blumenreichste Sprache der Welt und deswegen ja so viel hundert verschiedene Namen für den gleichen Tingplatz, 100 verschiedene Namen für den Oberrichter, den Huno, Hundertschaftsführer, Gent, Alarisch, Mütze, Hut. Ne? Alles diese Namen, was haben wir ja in keiner anderen Sprache der Welt, so die Blumenhaftigkeit. Die Nordischen sagen dazu das und die Südlichen das und wir eben wieder so. Und ich habe es, wie gesagt, in diesem Buch dann dokumentiert und ja, ich kann es nicht mehr machen, das ist meine Arbeit, das kann ich nur tun und wie gesagt, dieses ganze Slawenmärchen fällt in sich zusammen, schon wenn wir erstmal nach der ersten überlieferten, steht da schon was völlig anderes da. Ne? Und so zieht sich das durchweg, durch ganz Deutschland, durch ganz Europa, in Schweden und Finnland und Norwegen ist es nicht so leicht. Da stehen schon die alten Namen noch drin. Mhm. Und dann steht eben dahinter, das ist eine heilige Stätte, Tor geweiht. Ne? Mhm. So, also da ist dieser Wahnsinn, so wie er hier vertreten ist und wo ja betrieben wird heute immer noch, ohne mal nachzudenken. Nicht so. Erwähnenswert wäre noch bei Grimmer ist das Kloster Nimschen. Das ist noch hochinteressant, weil sie schon vor 200 Jahren den Namen Nimschen nicht mehr deuten konnten. Wir reden jetzt mal von der ersten Silbe Nie. Die finden wir auch in den vielen, vielen, vielen Dutzenden von Chemnitz-Orten, Chemeniden, Chemenaden, Chemnaden in Österreich ganz berühmt, auch an der Weser. Diese zweite Silbe Nied, wo die überhaupt herkommt, das ist hochinteressant, ich habe es hier drin ausführlich dokumentiert, ist eben die Bezeichnung von der Vulva-Göttin. Also es heißt dann, die Vulva-Göttin, die Geburtengöttin, kommt zur Erde nie der, nie da, die Niederkunft, sprich die Niederkunft. Das sind die Niederorte. Also es waren ganz besonders heilige Orte wieder, wo eben die Urmutter verehrt wurde. Hier hieß sie Nied, woanders hat sie andere Namen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag, das Shen ist natürlich dann wieder hinten dran, ne? Unsere schönen, beliebten Aussprachen, hat sich dann angefügt im Laufe der Jahrhunderte. Und wir wissen ja selbst, ne, die Frau, die junge Frau, ist niedergekommen, ne? Sie kommt da nieder, ne? Die Vulva-Göttin bringt das Kind, dann fährt sie das erste Mal mit den Kinderwagen und spazieren und präsentiert ihr Kind, dann kommen die Freundinnen, die Familie, alle schauen in den Kinderwagen rein und was sagen wir alle? Das sieht aber
niedlich aus.
Ja. Niederlich. Ja. Das ist das Produkt. So ist unsere Sprache. Da kommt alles her. Wir könnten wochenlang darüber reden. Wir würden nur 1% schaffen. Ja, es ist alles erhalten in unserer Sprache. Ist unsere gesamte alte Religion in den Runen und in den Märchen erhalten.
Aber da wird ja im Grunde ganz deutlich, dass nicht bloß Worte eine Bedeutung haben, sondern jede Silbe, jeder Ton hat eine bestimmte Bedeutung, die sich eigentlich dann auch durch die Worte hindurchzieht und auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende gar nicht verändert wurde oder werden konnte wahrscheinlich. Das hat, also wie du sagst, eben nie hat diese Bedeutung oder mit dem Film, das kann hier das heißen und dort was anderes.
Ist lösbar mit der Rohsprache.
Ja.
Wenn man mit dem Althochdeutschen nicht weiterkommt, mit dem alten Althochdeutsch, es ist vergleichbar höchstens mit Altsächsisch oder Altenglisch. Und wie gesagt, dann die Ursprache. Und ganz leicht haben wir es, schreiben wir den ersten Buchstaben runisch hin. Und da haben wir es sofort. Alle K-Orte, ne? Die Königsorte, die können denn, ne? Wie Grimhild, Kuno, Kunigunde und so weiter. Also ist es immer die Bezeichnung eines Könnenden. Ja, das ist die Realität. Die ist eigentlich traurig. Man könnte weinen von früh bis abend, wenn man das heute hört. Was eines Teils die Verfälschung des Volksmundes, zum großen Anteil natürlich die römischen Mönche, die unsere Ortsnamen so verdreht und verhunzt haben. Und wie gesagt, dann absichtlich dann natürlich auch die Wissenschaftler des 17., 18. Jahrhunderts, sogenannten Wissenschaftler, ne, die ein fürchterliches Unheil über unsere Geschichte gebracht haben, uns als Barbaren bezeichnet, und das hängt alles mit sich zusammen, also was die über uns gebracht haben. Und
mittlerweile glauben wir es ja. Also die meisten glauben es ja.
Ja. Es bröckelt ja schon. Ne? Und na klar, wenn dann im Radio immer diese slawischen Ortsnamendeutungen kommen. Ne?
Aber du hast ja gesagt.
Und die Leute hören sich das dann an und glauben es am Ende noch.
Ja. Du hast jetzt ja gesagt, dass die römischen Mönche die Ortsnamen verändert haben, aber die Flurnamen eben nicht.
Die Flurnamen erstaunlicherweise nicht. Die sagen alles aus.
Also so die Flurnamen,
wie die Namen der Gasthöfe, so wie die Namen der. Wie die Namen der Gartenkantinen ja alle noch da sind. Heimatscholle, ne? Große Eiche, grüner Baum, sagt ja alles aus.
Oder auch diese.
Weißes Ross.
Oder die Flüsse, die Bäche, die teilweise die alten Namen behalten haben. Oder auch die Auen, die einen bestimmten Namen haben, sind auch alle erhalten im Grunde. Nur die, also wirklich die Städte und Dorfnamen haben sie versucht ein bisschen zu vertreten. Es war wahrscheinlich dann doch zu viel, um alles zu verändern.
Es entlarvt sich immer selbst. In jedem Dorf hast du doch immer noch die Borngasse.
Ja.
Oder den Bornweg.
Ja.
Na, das ist geblieben. Das bleibt immer. Ja. Das ist immer geblieben. Nur das Äußere wurde eben. Da wurde eben aus, sagen wir mal, ganz einfachen Windischläuber eben Mäntischläuber. Seht ihr, da waren die Wenden.
Ja.
Aber Wien kommt von Wie gleich Heiligtum. Nochmal ganz kurz, ne? Also, und die Flurnamen hast du alle da, die hast du, in dem Flurnamen steht steht alles drin. Also, alles, die gesamte Religion in jedem Flurnamen, den wir haben.
Also soll man sich nicht verunsichern lassen, wenn die Ortsnamen nicht mehr stimmen, dann muss man
bloß Flurnamen erklären, alles. Ich habe sie auch hier drin, ja, alle beschrieben. Ich habe auch die althochdeutschen Personennamen wieder bestimmt 100 richtig gestellt. Mhm. Was bedeutet denn nun Walter? Was bedeutet denn Siegfried? Was bedeutet denn nun die Frauennamen? Es ist alles da. Im Ortsnamenbuch habe ich ja dann hunderte althochdeutsche Personennamen wieder richtig gestellt.
Ne? Ich habe, weil du das gerade ansprichst, vor Jahren mal gelesen, dass es noch vor 1000 Jahren etwa es ist eine Vielzahl mehr an Namen, Personennamen auch gegeben haben, als wir uns heute überhaupt vorstellen können. Mhm. Da ist auf 1000 Menschen gab es nur in 2 oder 3 Fällen mal eine Namensgleichheit. Sonst hatten 1000 Leute jeder einen eigenen Namen. Mhm. Und heute hast du, gehst du in Kindergarten, hast du 20 mhm. Kevins und mhm. 40 Lukas. Und,
ja, und was soll das, hat das noch für eine Beziehung zu unseren alten Namen?
Ja.
Ne? Also die Berge, die ich hier drin mit habe, ich habe ja auch diese, nicht nur diese Tinkreuze beschrieben und abgebildet, ich habe ja auch Messtischblätter von 1910, wo das alles noch eingezeichnet ist, wenn man die Mulde lang wandert, damit der Wanderer genau die Stelle findet, wo die Opfersteine liegen, wo der Haserisch ist, wo der Alarisch ist, ne? Wo die links und rechts der Mulde und natürlich auch, wo die Hutberge sind.
Hutberg,
die Mützenberge, wer hat bei euch den Hut auf? Also der Hutberg bei Kolditz.
Oder Kamenz.
Oder der Hühn, dann wurde aus Huhn, wurde ja auch Hühnerberg dann gemacht, also Hundertschaftsführer. Aber in den alten Flurnamen steht eben dann drinne. Hunoberg, Hühnerberg, ne? steht eben alles da, Mützenberg. Oder und dann haben wir da oben in den zerschlagenen Resten der alten Kultstätten die Steine versucht, also sauber gemacht, und dann findest du da oben sogar noch Schalensteine. Ist ja bekannt, ne? Die Näpfchen oder Schalensteine, wo dann zu, wir wissen es heute immer noch nicht, wir finden sie europaweit, zu religiösen Zwecken wurden dann diese Schalen da eingemeißelt, groß und klein, Tümlitzwald, hier neben der Säule liegt der riesen Opferstein, das sind so tiefe in Granit, manch ganz klein. Wir wissen heute immer noch nicht, wir finden sie europaweit. In Tirol habe ich ein Bild mit reingenommen, da gibt es wissenschaftliche Arbeiten drüber, da wird das nicht verlacht als primitives Zeug wie hier. Ne? Die haben dort in Italien eine ganz andere Denkweise noch. Also das ist überall da und wir finden sie überall. Die Flurnamen, die Berge, ne? Burgstall bei, fällt mir gerade noch ein, bei Wechselburg, ne? Burgstall, wunderbarer Kultplatz über der Mulde. Also Burg kommt von Bori und Stall kommt von Tal ist Sprechen. Ne? Nur wirklich Tals Matre, der Mann, der sprechende Mann auf dem Ting. Ne?
Im Englischen haben wir es ja immer noch Tell. Also.
Genau. Genau, haben wir es ja. Ne? Und Burg ist natürlich von Bori, die Bohren, das Sprechen der Bohren.
Ja.
Und daraus wurde, aus dem Bohren wurde Burg und aus Sprechen wurde Stall, ne? Aus Stall wurde Stall und nun ist dort ein Burgstall. Nun frage ich immer, was ist denn nun das Besondere an einem Burgstall? Auf jeder Burg haben wir dann den Burgstall, dort ist ja nur noch eine Wallanlage. Es war ein riesiger riesig, nicht mal riesig, 50 Meter Durchmesser. Also was willst du dort verteidigen? Aber in den Burgen hast du den Boristall. Dort haben die Bohren Gericht gehalten unter dem Hundertschaftsführer. Borital, Sprechen der Bohren. Dann haben wir die Burgstelle überall. Ja, was willst du da noch sagen dazu?
Ja, aber weil du es gerade ansprichst mit den Burgen, ich habe das jetzt mit einigen auch mich ausgetauscht, geschrieben, die Burgen. Es ist ja wirklich zu hinterfragen, ob das wirklich Verteidigungsanlagen waren, weil die stehen ja oftmals an wirklich so geradezu dummen strategischen Punkten. Also es sind ja gar keine strategischen Punkte, wo die Burgen oftmals stehen. Manche stehen mitten im Wald, manche stehen da auf weiter Flur.
Waren die heiligen Punkte. Ich habe es im Muldentalbuch auch neue Karten aus DDR-Wanderkarten, mhm, schön in wunderbaren, einem großen Maßstab. Und dann, mhm, habe ich mir die Arbeit gemacht und habe dort mit roter Linie verbindet, du brauchst ja nur die Burgen oder die Kirchenkreuze zu verbinden, Nord, Süd, Ost, West, mhm, die liegen ja aufgereiht auf einer Linie. Mhm. Zwischendrin sind die Burgen, die Tingkreuze, die Wallanlagen gehören auch dazu, die nun für Kultplätze waren, wie ein Burgstall. Dort wurden Rituale durchgeführt und für Fremde nicht einsehbar. Also durften keine Fremden betreten, wenn die Hagedise, die zum Beispiel Zeugungsrituale durchgeführt hat. Und deswegen war das mit doppelten Wallanlagen umhegt, eingehegt, mhm, eingeheilt, kann man sagen. Und die liegen alle auf diesen Linien. Aus diesen Wellen sind nun Slawenwälle geworden. Mhm. Manchmal auch Schwedenschanzen. Ja, das gibt's ja. In Tümlitzwald und in Kolditzerwald. Abseits von jedem Weltgeschehen sind die Schweden rein und haben dort Schanzen gemacht. Das hätte ja sein können, es kam ein Bauer vorbei und der hat ihn überfallen. Also wenn das in Leipzig oder Regensburg gewesen wäre, sagt man, gut, Schwedenschanzen waren hier, ne, aber im Wald. Wahrscheinlich hat man zu Eben mit Schweden verwechselt. Ne? Ja. Die Sachsen waren ja die treuesten Gefährten der Schwaben, der Sueven. Ne? Mhm. Und ich weiß es nicht, was sie sich so denken. Ne? Das über das andere hatten wir ja schon gesprochen. Ja. Ne? Also es ist, wie gesagt, eigentlich ein Wahnsinn, weil dieser Wahnsinn ja ganz leicht zu beheben wäre. Ja. Und es wird trotzdem nicht getan. Nee. Es wird weiter auf der Lüge beharrt.
Ja.
Die keiner ernsthaften Prüfung standhalten kann. Hm. Ich warte immer noch, dass mir mal ein moderner Ortsnamenforscher mal einen slawischen Namen nennt, hm, und den beweisen kann.
Hm. Ja, daran dann verließen sie.
Den wirst du nicht finden, aber du findest einen ganz schlesischen althochdeutschen Namen.
Ja.
Und in Ostpreußen und überall.
Hm.
Und die Namen können bleiben immer. Also wir nehmen jetzt mal an, hier werden wirklich jetzt, wir, unsere gesamten Ahnen, werden im 5. Jahrhundert, mhm, ausgewandert. Oma, Opa, Kühe, Schafe hinten dran und die Häuser verlassen, ne? Die Höfe verlassen. Also ein Ding, was ist das?
Das fruchtbare Land verlassen.
Verlassen. Wir reden jetzt nicht von Norwegen, Schweden, wo die, mhm, rübergekommen sind, mhm, weil es dort nichts mehr zu essen gab. Das ist vor 15 oder 20.000 Jahren. Das ist eine völlig ganz andere Geschichte. Ne? Hier war keine Not, hier gab es auch keine sogenannten Hunnen, die erfunden worden sind, sondern so, und jetzt sind wir raus und der Letzte hat das dicke Buch, ne? Das Verzeichnis der Flur- und Ortsnamen, den ersten kommenden Slawen übergeben. Die übergebe ich dir jetzt, unsere Flur- und Ortsnamen. Und wenn wir in 300 Jahren zurückkommen und euch wieder vertreiben, übergibst du mir jetzt bitte die Flurnamen zurück, damit wir noch wissen, wie unsere Flurnamen hießen. Ne?
Ja.
So hätte es sein müssen.
Ja.
Aber die Flurnamen sind geblieben.
Ja.
Ne? Ich sage, sprechen eine eindeutige Sprache. Ne?
Abgesehen davon sind ja diese Slawen, ich habe bei dir gelesen, vor 800 Jahren, 1000 Jahren noch gar nicht wirklich aufgetaucht irgendwie. Gibt es keine Zeugnisse dafür? Erst die letzten 200, 300 Jahre irgendwie?
Naja, nee, das polnische Reich wurde ja vor 1000 Jahren gegründet. Ne? Mhm. Und es waren ja damals die sogenannten Slawen, was sie bezeichnet, man ja die Bruderkriege Germanen gegen Germanen, als, mhm, der norwegische König Dagger,
mhm,
vor ungefähr im 9. Jahrhundert ein die gesamten nordischen Stämme, man könnte heute fast sagen, fast baltisch, also Pommern, Mittelpommern, die Ostsee oben lang, zusammenfasste als Gegenbollwerk, also nicht christianisierte Germanen, mhm, gegen christianisierte.
Also.
Und die bezeichneten sie dann als Slawenkriege.
Ah, okay.
Ja, also waren die nicht christianisierten, die Sklavia, wie sie überall, wie sie noch und der Chronik von Benno von Bremen bezeichnet worden mit Sklavia gleich Heiden, Ketzer, Ostgermanen.
Also die Christianisierten. Nachlesen. Die Christianisierten, denen wurde das C schon weggenommen?
Ja, wir waren ja die christlichen Germanen seit dem 6. Jahrhundert, 7. Ja. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, ne? Wo es fing ja in Süddeutschland, ja, viel eher an. und die kämpften dann unter dem Papst, im Auftrag des Papstes, na, dann mit den deutschen Kaisern, also Otto der Erste oder der Zweite, Dritte und so weiter, gegen diese nicht christianisierten Ostgermanen, um das Christentum zu verbreiten. Mit also, Feuer und Schwert.
Wenn ich es richtig verstehe, die, solange sie nicht Christen, noch nicht christianisiert waren es eben die Sklavier.
Genau.
Und nach der Christianisierung haben sie eben das C, sind sie das C verlustig geworden und dann war es die Slawen.
Ja, Herder hat 1795 mit seinem polnischen Freund Bandke im Auftrag Polens, haben sie die Latein, unser Herder, die lateinischen Urkunden überarbeitet. Nennen sie das, überarbeitet. Ja, heute überarbeiten sie unsere alten Waffen. Wenn du nur ein Teil wegnimmst, ist es tot.
Ja, die Bedeutung
und keine Not, die zu überarbeiten. Wo ist die Not?
Ja.
Also es ist ein Verbrechen, weil damit die Geschichte zerstört wird. Und dann machen sie so moderne Pferde rein oder moderne Türme oder ein modernes Burgtor oder du siehst das sofort, dass es neu gezeichnet ist.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, weiß ich, naja, vielleicht 40% der Waffen sind schon verfälscht.
Okay.
Ja, und wenn sie nur, wie in Wittenberg, am ältesten Wappen um die Burg, wandte sich ein Lebensbaum hoch, als Rosen, ne? Also typisches, und der wurde dann weggenommen, ist nicht mehr zeitgemäß und so.
Okay, ist nicht mehr zeitgemäß.
So. Und dann werden normale Bäume reingemacht, oder wie in Pirna, ne? Der das Wappen. Gut, der das alte, wo eben dann der Löwe nach den Birnen angeblich greift im Baum, das wird neu stilisiert, nennt man das, überarbeitet. Aber ein Löwe frisst nun mal keine Birnen, das ist nämlich Fleischfresser. Ne? Die Birne steht ja im Wappen für Geburtenförderung. Aber das ist ja ein anderes Thema, haben wir dann in Ruhen- und Sinnbilder in diesen Büchern drin.
Und der Löwe war ja das Leben an sich.
Löwe das Leben, genau, deswegen die Löwenapotheken, die immer die Larvrune symbolisierend.
Hast du jetzt vielleicht in Verbindung auch mit diesen Rochen und so noch ein anderes Beispiel, ein Wortbeispiel, was wir heutzutage noch verwenden?
Rüdli, sagte die ruhige Gerichtsbarkeit, der Rüdli-Schwur in der Schweiz, Rüdli, alles was mit R ist.
Oder Rügen,
natürlich, das Volk der Richter.
Okay.
Na, die Rügen, das Volk der Richter, kommt heute aus dem Slawischen.
Oder die Rüge an sich?
Die Rüge, ja, aber da sagt es doch schon der Name.
Die Rüge.
Ja. Rügen, ne? Richten, Rügegerichtsbarkeit in Sachsen.
Ja.
So, die Rügegerichte. Kann jeder sich besorgen. Du kannst googeln, da kannst du nachlesen. Und stell dir mal vor, auch in der Schweiz, Rüdli, wir wollen sein ein einiges Volk von Brüdern, uns nicht trennen in Not und Gefahr, wir wollen frei sein, wie die Väter waren, und lieber tot als in der Knechtschaft leben. Auch das wird gedeutet als Roden, ihr wurde gerodet. Selbst dort, Wilhelm Tell, was Tell in Wirklichkeit bedeutet, steht in meinem neuesten Buch dann drin. Aber das war jetzt nur mal so, zu diesen Rot, Rut, Rat, Ried, Orden, egal, die fünf Ohrlaute kannst du beliebig austauschen, ob du Rat oder Rot sagst. Hat immer die gleiche Bedeutung. Und ich habe sie eben im Muldental-Buch auch nochmal das alles aufgeführt, diese ganzen Geschichte. Und gerade nun speziell auf dieses Rochlitz.
Das ist echt super spannend, wirklich wahr. Weil es fehlen uns ja generell, ich kann ja bloß für mir sagen, immer wieder auch die Verbindungen. Man spricht irgendwas und das hast du heute oft, dass du eigentlich Dinge aussprichst, wo du gar keine, den Sinn kennst du gar nicht mehr. Du hast die Bedeutung des Wortes nicht. Und wenn man dann aber mal tiefer geht und dann auch mal fragt, ja, weißt du eigentlich, was du hier gerade gesagt hast? Das spielt ja keine Rolle. Hauptsache, du weißt, was ich meine. Nee, weiß ich halt dann nicht mehr. Also unterm Strich, es ist wirklich wichtig, zu gucken, was die Worte bedeuten, und also jetzt nicht bloß die Ortsnamen, sondern generell das, was wir auch sprechen. Rainer, erstmal vielen Dank jetzt dafür. Super
Gerne.
Spannend.
Gerne.
Und wir haben jetzt gleich noch ein Gespräch im Anschluss, wo du uns dann dein neues Buch präsentieren möchtest. Ich freue mich drauf. Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.